Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Lauchs. Ich bin Redakteur beim Packaging Journal und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Packaging People. Heute dankenswerterweise mit dem CEO, dem Chief Executive Officer der Alpla Group, Philipp Lehner. Herr Lehner, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Vielen Dank, freut mich jetzt zu sein.
Wir haben ja gleich mehrere Anlässe, Herr Lehner, weshalb wir beide mal sprechen sollten. Suchen Sie sich doch bitte mal eins aus. Ist es gleich zu Beginn die 70-jährige Firmengeschichte von Alpla? Oder wollen wir mal auf einen kleinen Weltrekord blicken, bei dem Sie ja jüngst in Berlin bei Werner und Merz zu Gast waren? Was ist Ihnen lieber?
Fangen wir doch mit Weltrekorden an.
Wir fangen mit Weltrekorden an. Genug. Klasse. War ja ein sehr öffentlich wirksamer Event in der deutschen Hauptstadt an der Spree. Herr Lehner, erklären Sie uns mal ganz kurz, wie ist Ihre Beziehung vom Unternehmen gesehen natürlich zu Werner und Merz und wie kamen Sie beide überhaupt zusammen?
Ja, Werner und Merz ist jetzt ein Kunde von uns seit vielen Dekaden. Wir sind es auch seit mehreren Jahren, produzieren wir bei Ihnen vor Ort die Verpackungsmittel für diverse Produkte, die Sie haben. Und seit knapp 10 Jahren arbeiten wir zusammen auf der Recycling-Schiene. Werner und Merz unter der Leitung vom Herr Schneider hat ein sehr ausgeprägtes Verständnis von Nachhaltigkeit und wie sie das direkt ohne Wenn und Aber in ihre Marke einbauen wollen. Und da stehen wir ihnen als Technologie- und Materialzulieferer, ob in der geformten oder in der Pellet-Art, zur Verfügung. Weil wir auch, so wie der Herr Schneider auch, gern schwierige Probleme lösen. Und Nachhaltigkeit im Volumensgeschäft ist heute gang und gäbe, war vor 10 Jahren sicher Neuland oder neuer Restland und musste einfach entwickelt werden. Und da sind wir gern mit in das Projekt eingestiegen und haben da jetzt, ich glaube, gemeinsam mit Werner und Merz eine spannende Marktneuheit gebracht. Und zwar nicht das Chemikalien oder Household, wie man sagt, die Household-Kategorie ihr Recyclingmaterial von der Getränkeindustrie abzwackt, sondern dass sie ihr eigenes Material im Kreislauf fährt, obwohl das nicht so einfach geht, wie es in der Getränkeindustrie oder mit Getränkematerial-Input möglich wäre, aber eben um diesen reinen Kreislauf herzustellen. Mhm.
Man liest ja, wenn man über Werner und Merz spricht, ja sehr oft von dieser Pionierarbeit oder
Wahrhaftigkeit ist das Wort, das der Reinhard Schneider mir einmal gesagt hat, und es stimmt gleichwohl, weil er zieht das echt durch. Mhm.
Sehen Sie sich oder sieht sich Alpla auch als Pionier diesbezüglich?
Ja, also Wahrhaftigkeit, das Wort habe ich davor noch nie in den Mund genommen, aber mir gefällt es, weil es die Integrität der ganzen Schritte einfach abbildet im Wortlaut. Ja. Wir als Alpla-Unternehmen, wir sind im Herzen immer eine Engineering-Firma und lieben es daher, schwierige Probleme zu lösen. Und wenn Sie vor 10 Jahren uns gefragt hätten, wie kann es möglich sein, dass man 100% aus dem gelben Sack in eine Flasche reinfährt, dann hätten wir gesagt, nein. Hat der Herr Schneider damals auch gemacht. Wir haben gesagt, 100 ist schwierig, aber lass uns mal schauen, ob wir 30 hinkriegen. Und über Zeit war das war die erste Messlatte und von 30 ist man dann auf 50, von 50 auf 70. Und wie es so ist, Technologie entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter, werden smarter, neue Fenster tun sich auf und die haben wir dann mitgenommen, um in der Sortierung, Wascheinheit und der Extrusion dann wirklich die Qualität sicherzustellen. Und zwar nicht einmal, nicht im Labormaßstab, sondern im Skalen, im Skaleneffekt. Okay. Und das ist einzigartig, also Weltneuheit.
Okay. Welche Symbolkraft, Herr Lehner, würden wir diesem Ganzen zuschreiben? Also wird man hier tatsächlich von einer Vorbildfunktion sprechen, vielleicht auch für eine ganze Branche? Oder ist es eher noch ein Graben, den wir gar nicht so tief graben würden wollen?
Spannende Frage. Ich würde es mal so beantworten. Grundsätzlich haben wir jetzt mal die technologischen Hürden nach hinten versetzt. Ja. Wir haben bewiesen, es kann gemacht werden auf qualitativ hochwertiger Basis, weil Werner Merz ist ein und bleibt ein Markenartikel. Das heißt, die Ansprüche sind sehr hoch. Also technisch ist es machbar. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, und das wird oft leider auf Brüssel-Ebene in den Diskussionen vergessen, es gibt zwei Arten von Nachhaltigkeit. Es gibt die Nachhaltigkeit, die macht eh jeder, weil er will wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, ich kaufe mal einen Chiller und dann spare ich mal 30% Energiekosten, sprich, ich habe einen direkten Payback. Das macht jeder gute Unternehmer, der im Markt bleiben will. Und es gibt die Art von Nachhaltigkeit, die mehr Kosten mit sich bringt. Und meistens bringen neue Dinge mehr Kosten mit sich. Jetzt im Fall von Recycling grundsätzlich bringt Recycling mehr Kosten mit sich. Das wurde natürlich in Europa angestachelt durch ein Selbstverständnis von wir wollen Lösungen bringen und einem Versprechen der Politik, wobei die Realität im Moment ein bisschen am Umdrehen ist. Und zwar, es wird weniger Nachfrage am Markt wahrgenommen und Nachfrage, die da ist, wird zum Teil substituiert durch Importe, was die Recycler massiv unter Druck setzt. Nichtsdestotrotz, also die Kernbotschaft auf Ihre Frage ist, möglich ist es, auch die schwer zu verarbeitenden Kunststoffe, schwerer zu verarbeitenden Kunststoffe, kreislaufsicher, qualitätssicher im Kreislauf zu führen. Jetzt müssen wir noch die kommerzielle Seite regeln. Und da wird sich der Markt über Zeit sicher noch finden, weil wir haben viel Nachfrage, Angebot, Fluktuation, was einfach zu Preisinstabilität führt, was Käufer abschreckt. Und wenn wir mal eine gewisse Stabilität haben und eine neue Equilibrium gefunden haben, können wir dann anfangen zu optimieren. Und da sind wir jetzt gemeinsam mit Werner Merz auch dran, weil es uns natürlich auch ein Anliegen ist, Produkte auf den Markt zu bringen, die langfristig auch eine kommerzielle Chance haben. Im Moment muss man sagen, ist es eine World First, aber eben durch das Bestreben und die Überzeugung von Werner Merz und von uns. Was wir daraus machen können als Produkt, werden wir sehen, da sind wir jetzt dran. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge, die wir angreifen können, damit wir auch dieses gelbe Sackmaterial wettbewerbsfähiger machen.
Nun sind Sie ja ein sehr global aufgestelltes Unternehmen, ein sehr global aufgestellter Konzern. Inwiefern sind diese Erfahrungen, die Sie vielleicht im nationalen Markt mit Werner und Merz gemacht haben, inwieweit sind die skalierbar auf internationale Märkte und wo?
Ja, das ist spannend. Also das Thema gelber Sack ist von der Sortierung und Sammlung her ist eher ein deutsches, österreichisches, ich sage mal ein Dachthema, ja. Weil die Rest der Welt nicht so sammelt. Ich mag gar nicht kein Urteil fällen, was es da richtig
ist. Nee, ist so.
Fakt ist,
so.
Ist nicht verfügbar. Ja. Nichtsdestotrotz, was wir schon haben, ist Food-Grade-Ansprüche für Inputmaterial. Und eines der spannenden Outputs im Zuge dieser Entwicklung vom gelben Sackmaterial ist, Werner Merz und Alplan haben sehr viel Zeit und Ressourcen investiert, um sicherzustellen, dass das Material, das rauskommt, nicht nur gut ausschaut und gut prozessiert werden kann, sondern auch sicher ist auf Chemikalienebene. Und da sind wir halt draufgekommen, das Material fällt raus und hat im Prinzip US FDA Approval von der chemischen Zusammensetzung her. Was spannend wäre, weil auf einmal, also es ist ein erster Indikator, dass man mechanisch recyceln kann, auch aus, schwierigeren Strömen und hinten raus astreines Material rausfällt, das wieder für eine breite Anwendung zur Verfügung stehen könnte. Und das war ein spannender Takeaway, wo man vielleicht in anderen Regionen auch davon zehren und lernen kann und das dann wirklich in Produkte umsetzen. Das ist sicher das eine. Und das andere ist natürlich, in der Kreislaufwirtschaft unser Bestreben muss ja sein, die Materialien, die Post-Consumption anfallen, ihrem höchsten Verwendungszweck, also relativ zur Funktion und kommerziellen Rahmenbedingungen wieder zuzuführen. Und hier haben wir halt bewiesen, dass man Rigids, also rigide Verpackungskörper, aus PET und HDP zukünftig, dass wir die astrein wieder eingliedern können. Und da müssen wir jetzt schauen, inwiefern wir hier wieder Fraktionen abzwacken können von den Sortieranlagen, die ja in ganz Europa wie Pilze aus dem Boden schießen, damit wir hier die Ströme befüllen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt haben wir mal technisch die Feasibility erbracht. Ja. Jetzt sind wir auch Kapazitäten dann um schauen, dass man die vermarkten. Und es gibt schon mehrere Interessenten, die ja auch mitziehen wollen, weil es im Sinne der ich nenne es wieder Wahrhaftigkeit.
Ja, ist gut, ist, ein gutes Wort.
Ist ein starkes Wort. Ich bin jetzt vom Stuhl geschmissen, wer das aufgetischt hat. Weil andere Leute auch ihr Interesse zeigen. Durchzuziehen bei den Equities.
Absolut, aber ich habe mir eben überlegt, dieses Wort Wahrhaftigkeit finde ich sehr gut, aber es passt ja auch nicht zu jedem Unternehmen.
Das ist korrekt.
Also da brauchen Sie ja schon, ich will nicht diesen unsäglichen Begriff der DNA nennen wollen, aber es ist nicht weit davon weg.
Ja, es braucht hohe Integrität, hohe Disziplin im Tun anhand von einigen wenigen Glaubenssätzen, sage ich jetzt mal, oder Überzeugung, nennen wir es Überzeugung.
Ja, und Sie brauchen auch, wir sind ja Packaging People, heißt unser Podcast, die brauchen auch die Leute dazu, also die das tatsächlich auch verkörpern.
Ja.
Sie brauchen einen Jürgen Klopp im Grunde.
Ja, korrekt.
Ja. Also vor Red Bull.
In die Diskussion steigen wir jetzt nicht.
Nein, um Gottes Willen. Nein, da steigen wir nicht. Für welche Werte, Herr Lehner, will Alpla stehen?
Also für uns gibt es zwei Dinge, die ganz oben auf der Prio-Liste sind. Auf der einen Seite sind wir nur so stark wie unser Team. Das heißt, bei uns intern heißt das Talent Powerhouse. Geht es darum, Talent zu fördern und fordern. Gehört beides dazu. Mhm. Das ist die eine Säule, die uns seit 70 Jahren begleitet. Sind einfach am eingangs gesagt, wir haben heuer unser 70. Bestehensjahr.
Ja.
Und das zieht sich durch. Also das zieht sich durch von den Weggefährten ganz früher, von meinem Großvater, die Weggefährten von meinem Vater und jetzt meine Weggefährten. Man ist nur so stark wie die Leute, die im Proverbial Bus sitzen, und so stark wie das schwächste Glied. Da muss man sich drum kümmern, da muss man sich drum bemühen. Und das ist eine stetige Aufgabe. Und das zweite Thema ist natürlich, dass wir eine sehr starke Kundenzentrierung haben. Wir sind gute Zuhörer und wir wollen für den Kunden Probleme lösen. Es hat zwei Elemente. Auf der einen Seite heißt es, wir sind relevant. Jemand wird morgen unser täglich Brot zahlen. Auf der anderen Seite ist es aber auch unglaublich spannend, wenn man für andere Leute Probleme lösen kann und sich das zur Aufgabe macht. Dann kommt eine gewisse Proaktivität rein, kommt man eine gewisse Macherenergie rein. Und das beflügelt im täglichen Tun, wenn man 24/7 Operations managt, wenn man neue Produkte entwickelt, wenn man eine Automatisierungsanlage Serie 1 konstruieren muss oder irgendwo ein neues Werk aus dem Boden stampft. Wir servicieren bis zu 3 Milliarden Leute, Consumer am Tag in der Welt. Und das machen wir, um unsere Kunden zu unterstützen und für die wollen wir die Probleme lösen, die haben.
Hatten Sie jemals, ich will nicht sagen sowas wie Angst, aber so Ehrfurcht, Sorge vor dieser Aufgabe? So vielen Menschen auch vorzustehen als CEO?
Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Es ist ja so, mit jeder Rolle, es gibt die Lernpyramide. Und da heißt 10% eignet man sich an über Frontalunterricht und Dinge, die einem gesagt werden, 20 durch Abschauen, also Vorbilder, und 70 durch Tun. Ja. Die 70 Tun, da kommt man nicht drum rum. Und wenn man jetzt eine neue Rolle anfängt, wie ich CEO, dann schaut man zwar von außen drauf und meint vieles gesehen zu haben. Wenn man dann aber im Stuhl sitzt, schaut die Welt aus dem Winkel nochmal ein bisschen anders aus. Und da muss man sich dann einfach vortasten, einen Schritt nach dem anderen. Da kommt der stete Tropfen ins Spiel, der dann hilft, das Ganze wieder so einzuhüten und einzufangen, dass man selber mit klarkommt und voranschreiten kann.
Sehen Sie, weil ich hätte, wenn Sie mich gefragt hätten, ich hätte diesen Tun-Anteil viel geringer eingeschätzt. Weil ich war mir sicher, also jetzt, ich kann nur für meine Historie sprechen, dass ich mir von viel mehr Leuten Sachen abgeschaut habe.
Mhm.
Aber Sie haben natürlich recht, der richtige Effekt, der wahre Effekt, der wahrhaftige Effekt kommt natürlich erst durchs Tun.
Ja.
Dann natürlich 300 Mal.
Wir kennen es alle, wir lesen ein Buch und da sind 5 clevere Dinge drin gestanden. Und vielleicht können wir 3 noch am gleichen Abend beim Grillen rezessieren und wiedergeben. Aber am nächsten Tag ist schon nur noch ein Punkt und eine Woche später, wenn wir Glück haben, noch einen halben. Ja, und das Hängenbleiben und das Vereinnahmen, das für sich selber Vereinnahmen passiert dadurch.
Ja. Also bei paraphrasiere jetzt, bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, aber bei mir wäre vor allem auch das Problem, glaube ich, ich bin ein sehr sprachbasierter Mensch und ich meine, Englisch ist leider nicht gut. Und wenn ich mir jetzt wahrscheinlich Ihren Alltag so vorstelle, ohne ihn genau zu kennen, Sie müssen ja wahrscheinlich 99% der Zeit in Englisch konferieren, oder einen sehr hohen Anteil. Ja. Und da wüsste ich nicht, ob ich die Botschaften so anbringen könnte, wie ich es gern wollte. Mhm. Bei mir wäre diese Sprachbarriere.
Ja, das ist natürlich eine Funktion von Übung. Mhm. Ich bin mit 18 weggezogen und bin mit 35 wieder hergezogen und dazwischen mal ein bisschen Spanisch, ein bisschen Chinesisch, aber ganz viel Englisch. Ui. Und von dem her wird das wird so, also sprachlich gibt es ja kaum mehr Unterschiede.
Stark, das ist
und es macht aber auch Spaß. Okay. Also Sprache ist einfach auch eine Funktion von Üben, wie so vieles.
Ja.
Und da muss man aber nur reinsitzen und Zeit investieren und auch die Exposure holen. Also mit Leuten konversieren, die dann auch nur in dieser Sprache konversieren und die einen vielleicht auch sprachlich noch einen Schritt weiterbringen.
Okay. Mhm.
Aber ich finde, nochmal zurück zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, wegen der Pyramide. Man meint immer, man lernt mehr über andere.
Ja.
Und das ist okay. Mir ist immer nur wichtig, unseren angehenden Führungskräften oder Talenten eben das mal näher zu bringen, weil sobald man weiß, dass 70% durch eigenes Tun entsteht und das Buch halt nicht direkt im Großhirn abgespeilt wird, sondern zuerst mal über Repetition die Inhalte verankert werden müssen, muss man mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung tragen. Weil man muss selber tun. Ich kann mal noch so viele Seminare reinziehen oder Uni-Lectures und so weiter. Das ist alles nur eine Initiation. Aber damit es richtig hängen bleibt, liegt es an mir. Und dieses immer wieder zu sich selber, immer wieder selber die Verantwortung übernehmen, finde ich mega wichtig. Hat mir geholfen. Ich glaube, es ist etwas, über das man zu wenig sprechen hat. Heutzutage sind immer alle anderen für irgendwas schuld oder verantwortlich. Müssen wir wieder ein bisschen mehr zu uns selber die Brücke schlagen.
Bisschen mehr zu uns selber liegt aber, da gebe ich Ihnen recht, liegt aber auch daran, also was ich jetzt so mitbekommen habe in den letzten Jahren, dass der menschliche Faktor gerade bei jungen Berufsanfängern oftmals, also dass man sehr stark die fachliche Kompetenz im Blick hat. Mhm. Also klar, braucht ein Uni-Abschluss, braucht eine Qualifikation, aber oftmals die menschlichen Eigenschaften zu wenig, und das gehört ja dazu im Grunde, also dann wirklich irgendwas nachzuhalten, auf sich selbst fokussiert sein, dass das ja oftmals nicht so stattfindet, wie es eigentlich tun sollte. Also dass man quasi auch die Person selbst, die man ist, die bringt man ja auch mit in den Beruf mit.
Ja.
Diese menschlichen Eigenschaften ja da auch eine Rolle spielen. Also weil, sagen Sie, ich bin zuverlässig, ich bin pünktlich, das sind ja alles solche Sachen, die auch fürs Businessleben unabdingbar sind.
Mhm, absolut. Wir reden bei uns intern immer von 4 Principles, die wir uns selber auf die Fahne schreiben. Das ist einmal verlässlich sein.
Ja.
Weil ich sage immer, keiner will für dich arbeiten, mit dir arbeiten oder dich bezahlen, wenn du nicht verlässlich bist. Das ist so eine Grundprämisse. Entscheidungen treffen. Zweites. Drittes, Probleme lösen. Und viertes, effektives Kommunizieren. Wenn wir die 4 Dinge meistern, dann sind wir richtig gut aufgestellt. Das sind aber in der Wortsprache trivial im täglichen Tun, aber mit unglaublich viel Finesse und Tiefgang. Und das ist das, was wir sagen, das kann man bei uns lernen. Und das können Leute aber auch erwarten. Und das wird aber auch von ihnen erwartet. Und wenn wir die 4 Dinge hinkriegen, dann ist 80% von den Themen, die wir am Tisch haben, werden wir um Faktoren besser. Und das ist wichtig. Ansonsten, also ich würde jungen Leuten einfach raten, ein gewisses Maß an Proaktivität zu zeigen. Ich glaube, da freuen sich alle, ob das Teamkollegen sind, Vorgesetzte oder Kunden. Proaktivität ist eine Währung, da kann man nicht zu viel von haben. Und ich sage mal so, die guten Führungskräfte, die verstehen auch, weil wenn man den Gedankengang durchzieht, von Proaktivität geht auch immer aus, jemand bewegt sich, bevor es klar ist, was zu tun ist. Das heißt, er trifft Entscheidungen unter Unsicherheit, und dann gehen auch mal Dinge schief. Und das ist okay. Weil die Alternative ist, ich bewege mich nicht, ich bin nur reaktionär, und dann habe ich vielleicht mache ich dann keine Fehler, aber dann habe ich auch in Realität nichts gemacht. Und das ist so ein Verständnis, das muss man, glaube ich, im eigenen Team massiv schüren, weil nur so kommt man weiter.
Okay. Weil Sie es auch glaubhaft vorleben?
Mein Ziel jeden Tag, das glaubhaft vorzuleben. Ob ich es mache, wenn Sie mich fragen, sage ich ja, aber fragen Sie doch mal mein Team. Dann finden Sie mehr raus.
Nee, ist ja völlig, also das war wirklich völlig wertfrei gemeint, weil diese Art von, ich nenne es mal Fehlerkultur, ist ja tatsächlich der springende Punkt. Weil ab einer gewissen Führungsebene Fehler natürlich, ich sag mal, schärfer werden.
Werden sie schärfer? Ja. Es kann sein, dass ich Entscheidungen triff, die irgendwie, keine Ahnung, dreistellig Millionen kosten und jemand 4 Levels drunter 10.000. Es ist aber das gleiche Problem. Also, es ist ja für mich keine Option, die Entscheidungen nicht zu treffen, so wie es für meinen Schichtleiter nicht die Option ist, die Entscheidungen nicht zu treffen. Ja. Und ich sage mal, die innere Hürde vom Einzelnen ist auch sehr vergleichbar. Es geht immer um die gleichen Dynamiken oder Barrieren oder Ängste. Von mir ist ja sofort von Angst gesprochen. Ja. Und die gilt es zu überwinden. Und ich glaube, wenn wir mal angstfrei durchs Leben laufen, dann haben wir viel geschafft. Dann wird vieles leichter und frohlockiger.
Versuche ich jeden Tag meinen Kindern zu vermitteln, dieses Angstfreie. Aber ich bin da leider nicht so ein gutes Vorbild, muss man leider sagen. 70 Jahre alt, Herr Lehner.
Ja.
Eine Zahl, da steckt ja auch ganz viel Familientradition drin. Mhm. Spüren Sie mehr Bürde oder mehr Rückenwind durch diese Zahl? Also blicken Sie eher drauf und sagen, wow, 70 Jahre, das heißt ja für mich, das ist eine Riesenbelastung, eine riesige Familientradition, die ich da schultern muss. Oder sagen Sie eher, ich dürfte lernen, ich darf jetzt dieses Unternehmen führen, wir blicken in die nächsten 70. Mhm.
Also grundsätzlich, wir feiern heuer 70 Jahre Alpla. Wir dürfen zurückblicken auf sehr bewegte 70 Jahre. Manchmal ist es gut gelaufen, manchmal schlecht. Alles in allem sehr positiv. Wir zählen jetzt heute ein bisschen über 25.000 Mann zu der Mannschaft. Wir sind in 46 Ländern, machen ein bisschen über 5 Milliarden Umsatz. Haben Geld zum Investieren. Und sind, ich sag mal, vertrauter Partner für die Konsumgüter-Player dieser Welt. Von dem her haben wir viel, auf das wir zurückblicken können, das uns erfreut. Und meine Aufgabe ist es, nach diesen ersten 70 Jahren jetzt die nächsten 70 Jahre zu gestalten. Und das ist so mein Ziel. Sie fragen mich schon jetzt zum zweiten Mal, ob es eine Bürde ist. Es ist keine Bürde. Es ist eine Freude. Es ist eine Freude. Ich habe mich dafür entschieden. Und ich muss Ihnen sagen, das Freudigste an meiner Rolle ist eben die Möglichkeit zu gestalten. Ja, Dinge in die Wege zu leiten, mal verrückte Projekte aufsetzen, schauen, dass Leute vorwärts kommen, Möglichkeiten schaffen, das eine oder andere auch zurückgeben. Ich verhandle auch gern mit Kunden. Also das ist so versatil, die Rolle. Es macht richtig Spaß. Aber das Schönste ist wirklich der Gestaltungsfreiheit. Und das ist auf der einen Seite eben, weil wir in unserer DNA so viel, sagen wir, Schöpfergeist haben und dieser Engineering-Mindset. Das heißt, da geht es immer darum, wie kommen wir weiter? Ja, das ist eine Ingenieurskrankheit. Wie gehen wir weiter? Und auf der anderen Seite, ich sag mal, haben wir eine Shareholder-Struktur und ein Management, die das mittragen. Ja, die da Bock drauf haben, die Spaß dran haben, Neues zum Generieren und diesem Selbstverständnis, dass wir Technologieführerschaft haben und die großen schwierigen Probleme angehen, wo eine Möglichkeit auch kommerzieller Natur sind, dass das mitgetragen wird auf breiter Front. Da bin ich echt froh drüber. Macht es leichter für mich und macht es auch spannend, in so einem Umfeld zu schaffen.
Was würde Philipp Lehner tun, wenn er nicht CEO von Alpla wäre? Gab es einen Plan B?
Dann wäre ihm unglaublich langweilig. Im Moment, ich wäre woanders CEO. Mir macht das unglaublich Spaß.
Okay.
Mich hat es immer schon fasziniert, wie man als größere Gruppe, also ich sage mal, alles über 200 Leute ist eine größere Gruppe, weil dann kennst du nicht mehr jeden Einzelnen, wie du da eine Gruppendynamik generieren kannst, damit der Weg nach vorne, also dass man den Weg nach vorne gemeinsam beschreitet. Das hat mich immer schon fasziniert. Und das bin ich jetzt gerade am Umsetzen, am Lernen und am Verfeinern. Aber ja, wahrscheinlich wäre er trotzdem CEO, auch wenn er nicht CEO wäre.
Das ist doch prima. Das ist doch eine gute Antwort. Also deshalb streichen Sie das mit der Bürde. Freut mich umso mehr. Vor 2 Wochen, glaube ich, einen LinkedIn-Post bei Ihnen gesehen, wo Sie am Segeljacht oder Segelschiff stehen. Mhm. Und, dieses Schiff steuern. Und in dem Post ging es ja irgendwie um Parallelen, oder es ging um Parallelen zu ihrer Tätigkeit als CEO. Ja. Ich hatte eher gedacht, Mensch, der steht jetzt da und es ist der Gegenwind, der Kunststoffverpackungsbranche ins Gesicht bläst.
Ja. Nee, also Segeln hat viel, finde ich, hat viele Gemeinsamkeiten mit Führung.
Ja.
Es geht immer einen Weg voraus, es ist ein bisschen unsicher, was passiert auf dem Weg.
Ja.
Man muss gut koordiniert sein. Mhm. Man weiß nicht, wenn man was umschlägt, wenn man mal ein Dingi verliert und so weiter und so fort, man muss flexibel bleiben. Mhm. So ist eher so eine grundsätzliche Parallele, die wir da gezogen haben.
Ja.
Die Kunststoffindustrie, ja, hat viel Gegenwind erfahren die letzten 10, 15 Jahre. Ich bin aber der Meinung, dass sich das ganze Thema Daten, Fakten und auch einfach mal Kunststoff nehmen, für was es ist, und zwar eine Säule der modernen Zivilisation, dass sich der Gedanke breiter verfestigt. Also die Intensität der Angriffe von, ich sag mal, NGOs und der linken Seite sind jetzt nicht mehr ganz so intensiv. Beziehungsweise müssten sie zurückrudern, weil eben ein paar Dinge einfach auf Datenbasis gar nicht mehr anders darzustellen sind. Und wir sagen immer, es ist ja nicht so, dass es nichts zu tun gibt. Aber das wäre so wie zu sagen, also man hätte kein V6 oder V8 erfinden sollen, weil irgendwann da zu viele Partikel rausfallen, sondern ja. Mit einer neuen Lösung hat man wieder einen neuen Horizont und von dem arbeitet man weiter. Und so sind wir mit Kunststoff auch.
Ja.
Und Sie wissen ja, also eins unserer Mottos ist Plastic is fantastic. Nur, dass ich das auch nochmal gesagt habe.
Herr Lehner, das sind zwei Sachen, die ich schon aber seit Jahren predige. Das heißt, ohne Kunststoff wird es nicht gehen ohne Kunststoff, Nummer eins. Und Nummer zwei, aus meiner bescheidenen Sicht, was wichtig für die Branche selbst, damit meine ich gar nicht Alpla, sondern wirklich die Kunststoffverpackungsindustrie im Allgemeinen, raus aus dieser Rolle zu kommen, dass man immer nur angeschuldigt wird, sondern dass man tatsächlich aktiv und auch aktiv diese Bemühungen zeigt und wahrhaftig, in aller Wahrhaftigkeit das auch wirklich präsentiert, um dann wirklich auch die harten Fakten oder Gegenargumente zu haben. Und das war ja, es gab Zeiten, da war es nicht so.
Ja.
Aber jetzt ist es.
Ja. Korrekt. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit braucht, als Industrie hier in Fahrt zu kommen. Jetzt wird es ein bisschen mehr. Was ich unseren Industriekollegen immer wieder sage, ist, also die Arbeit mit Interessensgruppen ist relativ langwierig und ja, ich belasse es mal bei langwierig.
Ja, glaube ich.
Und nicht zwingend zielorientiert. Und wir haben jetzt ein bisschen umgeschwenkt mit einigen Partnern in unserer neu geformten Plastic is Fantastic Foundation, also das ist eine gemeinnützige Organisation, die in Wien sitzt, wo wir probieren, mehr mit dem Konsumenten in Verbindung zu treten. Also weg von diesem, wir sitzen im Raum mit 20 Kunststoffleuten und erzählen uns alle, wie gut wir sind, weil kann man machen, aber bringt halt wenig. Ja. Auch weniger mit Politikern direkt oder gar nicht mehr mit Politikern, weil die tun ja auch nur das, was ihr Klientel tut, hin zu dem Klientel, was schlussendlich wählt, was schlussendlich auch Kaufentscheidungen trifft. Und da gibt's super Wege, um digital hier richtig schön Reichweite zu generieren mit Stimmen, Ansätzen, Daten, Sichtweisen, die sonst keiner rausschiebt. Ja. Und wir achten immer darauf, dass es vertretbare Standpunkte sind, dass sie untermauert sind oder unterlegt sind mit Daten und Fakten. Aber man muss es einfach aussprechen. Und das ist der neue Fokus der Plastic is Fantastic-Kampagne, eben dem Konsumenten gegenüberzutreten. Und das finde ich mega wichtig. Da sind wir ein bisschen später dran wie andere Industrien. Lass es Glas sein, lass es Papier sein. Aber jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran und es ist wichtig.
Wir hätten jetzt noch so viel auf der Agenda, Lena. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider ein bisschen abkürzen.
Ja.
Wenn wir jetzt noch das Fass PPWR aufmachen, dann kommen wir heute gar nicht mehr raus. Herr Lena, bei uns zum Schluss darf sich jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin etwas wünschen. Das darf persönlich sein, das darf für Unternehmen sein, das darf aber auch gerne ein Wunsch an die Politik sein, ein Wunsch an die Verbraucher, ein Wunsch an die Interessenvertretung. Was wäre Ihr Wunsch, den Sie hier gerne formulieren würden?
Ja, also mein größter Wunsch wäre, dass Europa aufhört, sich zu Tode zu regulieren. Und ich spreche jetzt echt von zu Tode. Wir haben in den letzten 9 Monaten haben wir fast 40 Recyclingbetriebe verloren, weil die Nachfrage nicht mehr da ist und Importe substituieren. Und mit dem Grund ist einfach, dass die Anforderungen in der physischen Welt, also in der Industrie in Europa zum Fungieren, so hoch werden. Die einen durchblicken es nicht, die anderen haben das Geld nicht dafür, die dritten haben keinen Bock drauf. Und so machen wir uns kaputt. Und das hilft keinem.
Das hilft keinem. Vor allem, weil wenn wir ja bei den Topform bleiben, in 70 Jahren wieder so ein Teilchen hier aufnehmen können und dann...
Genau.
Herr Lehner, ich danke Ihnen, vielen Dank für das Gespräch und sag herzlichen Dank, viele Grüße nach Österreich.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, RTL Plus oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packaging-journal.de/podcast und auf der Interpack. Die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche findet statt vom 7. bis 13. Mai 2026 in Düsseldorf.